Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Euer Pastor hat mich gebeten, zwei Predigten zu halten, die ich in letzter Zeit in unserer Gemeinde gehalten habe. Und zwar drehen sich beide um das erste Kapitel, nicht nur des ersten Buches Mose, sondern damit auch des ersten Kapitels der gesamten Bibel. Und deswegen werde ich dieses Mal und das nächste Mal, wenn ich hier bin, jeweils über 1. Mose Kapitel 1 predigen. Und wir hören Gottes lebendiges Wort ab 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung, und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art, und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große zur Beherrschung des Tages und das kleinere zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen, und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, am Anfang, so beginnt nicht nur das erste Buch Mose, sondern mit diesen Worten beginnt die gesamte Bibel. Auf Hebräisch Bereshit, am Anfang. Und Bereshit, am Anfang, so nennen die Juden nicht nur dieses erste Kapitel, sondern das gesamte erste Buch Mose. Am Anfang schuf Gott. Das bedeutet erstmal, dass Gott am Anfang da war. Er taucht hier einfach auf der Bildfläche auf. Er entsteht nicht. Er entsteht nicht deswegen, weil er schon immer da ist und auch immer da sein wird. Und dieses erste Kapitel der gesamten Bibel, das gehört zu den wichtigsten Kapiteln der Bibel. Es gibt uns nämlich die Grundlage und den Rahmen für alles andere, was wir später in der Bibel lesen. Die Ereignisse, die wir später in der Bibel lesen, die finden im Rahmen dieser Welt, dieser Schöpfung statt, von der wir hier im ersten Kapitel lesen. Und was für die Bibel gilt, das gilt auch für uns. Auch unser Leben findet ja innerhalb dieser Schöpfung statt. Ja, wir können, wenn nicht gerade Corona ist, nach Neuseeland reisen. Wir können als Menschen sogar zum Mond fliegen und vielleicht können wir irgendwann sogar zum Mars fliegen. Aber eine Sache können wir nicht. Wir können nicht die Schöpfung verlassen, selbst wenn wir das wollten. Dieses erste Kapitel beantwortet uns zwei der größten Fragen, die so über unserem Leben steht, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens für sich zu beantworten versucht. Das sind die Fragen: Woher komme ich und wozu bin ich hier? Und heute soll es erstmal um die erste Frage gehen: Woher komme ich? Und die Antwort, die uns Gottes Wort hier gibt, lautet: Ich komme von Gott, denn er hat mich geschaffen. Das ist eine der zentralen Aussagen unseres Glaubens und das war den meisten Christen zu allen Zeiten auch klar. Ja, als in der frühen Kirche das apostolische Glaubensbekenntnis formuliert wurde, was wir eben wieder zusammen bekannt haben, da setzte man diese Wahrheit sogar direkt an den Anfang. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich denke, ihr wisst aber auch alle, dass dieses erste Kapitel sehr umstritten ist. Vielleicht ist kein Kapitel der Bibel häufiger angegriffen oder bestritten worden als dieses allererste. Und zwar von Menschen, die außerhalb des Christentums stehen, als auch von Menschen, die sich innerhalb des Christentums sehen. Schon damals, als Mose dieses erste Buch Mose aufgeschrieben hat, da ging es nicht nur darum, zu beschreiben, wie Gott jetzt die Welt geschaffen hat. Das natürlich auch. Aber als Mose das erste Buch Mose schrieb, da ging es eben einerseits um die Ereignisse, bei denen er noch gar nicht gelebt hat und folglich auch nicht dabei war. Vermutlich hat er auf mündliche und schriftliche Berichte zurückgegriffen, aber gerade bei der Schöpfung, da hat ihm der Heilige Geist vermutlich direkt gesagt, wie Gott die Welt geschaffen hat. Es war ja noch niemand dabei, kein Mensch dabei, der das hätte aufschreiben können oder Mose erzählen können. Aber damals ging es eben dem Heiligen Geist nicht nur darum, was an den sechs Tagen so passiert ist, sondern er ließ die Schöpfung bewusst auch so beschreiben, dass die Unterschiede zwischen der Schöpfung durch den wahren Gott und den Schöpfungsmythen der anderen Völker deutlich wurde. Ja, auch in den anderen Völkern, so um das Volk Israel drumherum, hat man sich natürlich gefragt, naja, wir leben hier in dieser Welt, wie ist diese Welt eigentlich entstanden? Und dann hat man sich Mythen ausgedacht oder Mythen erzählt, wie das denn so passiert ist. Und tatsächlich gibt es zwischen diesen Mythen und dem biblischen Schöpfungsbericht Parallelen. Aber wenn man diese Berichte vergleicht, dann wird auch deutlich, der Gott der Bibel ist ein völlig anderer als die Götter der anderen Völker, als die angeblichen Götter der anderen Völker. Und nicht nur damals, sondern auch heute widerspricht das, was wir im ersten Kapitel lesen, dem Zeitgeist. Und es wird deswegen von verschiedenen Seiten angegriffen. Ja, da gibt es außerhalb des Christentums die Evolutionstheorie, die uns eine völlig andere Geschichte darüber erzählt, wie die Welt entstanden ist. Und innerhalb des Christentums gibt es Versuche, die Evolutionstheorie auf der einen Seite und den Glauben an Gott, wie wir ihn hier im ersten Kapitel lesen, irgendwie miteinander zu versöhnen. Aber um diese Versuche soll es heute erstmal gar nicht gehen. Es ist, glaube ich, wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie wird dieses erste Kapitel angegriffen und wie können wir als Christen darauf antworten. Aber ich glaube, auf der anderen Seite drohen wir auch etwas zu verpassen, wenn wir uns nur anschauen, welche Auffassungen die anderen Weltanschauungen über die Entstehung der Welt haben und wie wir dann als Christen darauf antworten können. Und von daher wollen wir uns heute erstmal damit beschäftigen, was hier positiv gesagt ist, was uns der Heilige Geist erstmal darüber lehrt, wie diese Welt eigentlich entstanden ist. Und wenn ich dann das nächste Mal über dieses Kapitel predige, dann plane ich, einen Blick auf die verschiedenen Angriffe auf die biblische Lehre der Schöpfung zu werfen. Heute soll es gehen um Gott, den Schöpfer und seine Schöpfung. Wie gesagt, so beginnt ja das gesamte Wort Gottes, die Bibel. Am Anfang schuf Gott. Und das ist mein Thema für heute Morgen. Am Anfang schuf Gott. Wir wollen heute drei kurze Fragen beantworten. Erstens, wie schuf Gott? Zweitens, was schuf Gott? Und drittens, für wen schuf Gott? Am Anfang schuf Gott. Erstens, wie schuf Gott? Zweitens, was schuf er? Und drittens, für wen schuf Gott? Die erste Frage, wie schuf Gott? Das Kapitel gibt uns mehr als eine Antwort auf diese Frage und wir wollen uns die vier wichtigsten Wies jetzt anschauen. Das erste, was wir sehen, ist, Gott schuf durch sein Wort. Das ist das erste Wie. An jedem der sechs Schöpfungstage heißt es, und Gott sprach. Es werde XY und dann heißt es, es wurde XY. Vers 3 zum Beispiel, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Wenn wir Menschen irgendeinen Gegenstand produzieren oder machen, dann läuft das anders. Sagen wir, ich will eine Torte machen, also wer mich kennt, weiß, ich hatte jetzt noch nie das Bedürfnis, eine Torte zu machen, aber nehmen wir mal an, ich wollte jetzt eine Torte machen. Dann brauche ich erstens Zeit, also es geht nicht von jetzt auf gleich. Und zweitens brauche ich Zutaten, ja, aus denen ich die Torte eben mache. Gott zeigt seine Allmacht dadurch, dass er weder Zeit noch Zutaten braucht. Im Psalm 33 feiert der Psalmist diese Art und Weise, wie Gott schuf. Dort heißt es ab Vers 6, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Damm und sammelt die Fluten in Speicher. Die ganze Erde fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Gott ist allmächtig und er hat beschlossen, seine Allmacht durch Reden zum Wirken zu bringen. Ja, das gilt auch nicht nur für die Schöpfung, das gilt für andere Bereiche, über die Gott allmächtig ist. Ja, wie macht Gott zum Beispiel einen Toten wieder lebendig? Die Antwort ist dieselbe, durch sein Wort. Lazarus, komm heraus, hat er dem schon seit 3 Tagen toten Lazarus zugerufen und Lazarus kam tatsächlich heraus. Wie führt Gott einen Menschen, der ihn nicht kennt, der, wie die Bibel sagt, geistlich tot ist, dazu, dass er Christ wird, dass er geistlich lebendig wird? Die Antwort ist auch wieder, durch sein Wort. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 23, dass wir als Christen wiedergeboren sind, wodurch? Durch das Wort der Wahrheit. Jeremia stellt die rhetorische Frage in Jeremia 23, ist dein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Das Wort Gottes, was wir hier haben, was wir eben gelesen haben, was wir hier in dieser Predigt hören, das ist dasselbe mächtige Wort des lebendigen Gottes, mit dem er einst diese Welt in die Existenz gerufen hat. Und deswegen steht dieses Wort auch zentral in unserem Gottesdienst. Das erste, wie Gott schafft, durch sein Wort. Das zweite Wie, was wir uns anschauen wollen, ist, Gott schafft und zwar aus dem Nichts. Wie gesagt, wenn ich eine Torte machen wollen würde, dann bräuchte ich dafür Zutaten. Gott braucht es nicht. Bevor Gott schuf, gab es nur ihn. Und dann machte er etwas
ohne dass vorher etwas anderes da war, aus dem er das machte. In den vielen Mythen, die sich damals in den anderen Völkern erzählt wurden, da war das so, dass irgendwas schon da war. Und aus diesem Etwas entstand dann die Welt. Wie gesagt, mehr dazu in der nächsten Predigt. Aber was hier deutlich wird, Gott hat zuerst einmal nichts, woraus er schafft. Er braucht auch gar nichts. Das zweite Wie ist, Gott schafft aus dem Nichts. Das dritte Wie ist, Gott schafft in 6 Tagen. Ja, Gott hätte die Welt ja theoretisch im Hauch einer Sekunde schaffen können. Er hat es aber in 6 Tagen Schritt für Schritt getan. Jeden Tag kam etwas dazu. Man könnte jetzt lange über die Gründe spekulieren, warum er das getan hat. Warum hat er sich so viel Zeit gelassen oder so wenig Zeit gelassen, je nachdem. Die Bibel sagt es uns nicht. Aber ich glaube, ein wichtiger Grund dafür ist, dass Gott uns einfach eine Ordnung für unseren Arbeitsrhythmus geben wollte. Ja, 6 Tage arbeiten, dazwischen gibt es Nächte, in denen man ruhen kann und dann gibt es am Ende den 7. Tag, an dem man ruhen soll. Gott lebt uns hier quasi in dieser Schöpfungswoche unsere Arbeitswoche vor, auch wenn er selbst das überhaupt nicht nötig hatte. Er denkt an die Begründung in den 10 Geboten für das 4. Gebot. Dort heißt es, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Dann kommt die Begründung, 2. Mose 20, Vers 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Es ist übrigens auch unter Christen sehr umstritten, ob die 6 Tage hier wirklich 6 Tage sind. Ich bin aber davon überzeugt, dass es wirklich so ist und werde in der nächsten Predigt dann auch darauf eingehen. Halten wir jetzt erstmal fest, das dritte Wie, Gott schafft in 6 Tagen. Und das vierte und letzte Wie ist, Gott schafft, weil er es wollte. Ja, das ist ein Punkt, den finden wir nicht direkt in diesem Kapitel hier. Aber an vielen Stellen im Rest der Bibel, wenn sie über die Schöpfung spricht. Zum Beispiel im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung Kapitel 4, lesen wir, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Vielleicht denkst du dir jetzt, es ist doch ganz logisch. Natürlich hat Gott die Welt geschaffen, weil er es wollte. Warum denn sonst? Worum es geht, ist Folgendes. Gott schuf die Welt, weil er es wollte, nicht, weil er es nötig hatte. Man könnte ja denken, Gott war alleine, und zwar seit aller Ewigkeit. Und irgendwann war ihm dann langweilig, so ganz alleine. Also hat er beschlossen, die Welt zu schaffen, so mit Menschen und Tieren und dann auch noch die Engel, einfach damit er so ein bisschen Gemeinschaft hat, dass mal so ein bisschen was los ist. Aber wenn das so wäre, dann wäre Gott abhängig von seiner Schöpfung. Und das ist Gott nicht. Paulus sagt über ihn in seiner berühmten Predigt in Athen auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17, Gott lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Es ist tatsächlich so, dass Gott seine Schöpfung genießt. Das wird daran deutlich, dass Gott nach jedem Tag sagt und Gott sah, dass es gut war. Und am Ende kommt er sogar zu dem Schluss, es war sehr gut. Vers 31. Aber obwohl Gott seine Schöpfung genießt, obwohl er sie wirklich gut findet, ist er nicht weniger glücklich oder weniger vollkommen ohne seine Schöpfung. Gott braucht nichts außerhalb von sich selbst, um glücklich zu sein. Es gibt ein christliches Kinderlied, das haben wir früher oft gesungen, das beginnt so. Gott braucht nicht nur große Leute, nein, er braucht auch dich. Als ich irgendwann mal drüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, das ist Blödsinn. Gott braucht überhaupt nichts und niemanden. Er braucht noch nicht mal dich, obwohl wir das gerne hätten. Ja, er wollte dich, obwohl er dich nicht braucht. Er hat schon alle Tage deines Lebens in ein Buch geschrieben, auch wenn er dich nicht braucht. Das ist das Wunder deiner Schöpfung. Die 4 Antworten auf die Frage, wie schuf Gott, die lauten durch sein Wort,
aus dem Nichts in 6 Tagen, weil er es wollte. Es ging jetzt also darum, wie schuf Gott? Und jetzt in einem zweiten Schritt wollen wir sozusagen ranzoomen und schauen, was er denn alles geschaffen hat. Mein zweiter Punkt, was schuf Gott? Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Himmel und Erde ist eine einfache Zusammenfassung für alles in dieser Wirklichkeit. Wir würden heute vielleicht vom Universum sprechen. Am Anfang schuf Gott das Universum. Und ab Vers 2 wird uns dann erklärt, wie das im Einzelnen genau aussah. Was schuf Gott? Jeder der 6 Tage läuft nach dem gleichen Schema ab. Es gibt immer 5 Schritte an jedem Tag. Der erste Schritt, es wird angekündigt, dass Gott jetzt spricht. Ja, das heißt dann, und Gott sprach. Der zweite Schritt, es gibt einen Befehl. Es werde XY. Dann gibt es den dritten Schritt. Das, was Gott spricht, wird Wirklichkeit. Es wurde XY. Oder es geschah so. Dann der vierte Schritt. Gott bewertet sein Werk. Und zwar in allen 6 Tagen mit gut. Und der fünfte Schritt, es wird dann Abend und Morgen. Der Tag ist zu Ende und es kommt dann anschließend eben der nächste Tag. Und was schuf jetzt Gott an diesen einzelnen Tagen? Am ersten Tag, das sind die Verse 2 bis 5, schuf er das Licht und Tag und Nacht. Wie dieses Licht genau aussah, ist schwer zu sagen, denn die Sonne war es noch nicht. Die schuf er erst am vierten Tag. Auf jeden Fall beleuchtete Gott bereits am ersten Tag die Erde. Dann am zweiten Tag schuf er etwas, was die Bibel mit Ausdehnung oder Firmament oder Feste übersetzt. Ja, das hebräische Wort ist Rakia und keiner weiß so richtig, mit welchem deutschen Wort man das wirklich übersetzen soll. Aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass damit das gemeint ist, was wir über uns sehen. Also wenn hier keine Decke wäre, was wir über uns sehen würden. Also sozusagen der Himmel und die Atmosphäre. Ja, wir können das jetzt nicht wissenschaftlich definieren, was das genau ist, weil Gott es hier nicht darum geht, in wissenschaftlicher Fachsprache die Erschaffung der Welt zu berichten. Sondern es geht ihm darum, die Erschaffung der Welt so zu berichten, wie wir es gesehen hätten, wenn wir dabei gewesen wären. Und diese Ausdehnung oder das Firmament oder die Feste, wie es auch immer bei euch in den Bibeln übersetzt ist, das ist das, was wir über uns sehen. Und es trennt das Wasser vom Wasser. Gemeint ist das Wasser auf der Erde, also Seen, Flüsse und so weiter, und das Wasser in der Luft, also die Wolken. Am dritten Tag schuf Gott dann das trockene Land und die Pflanzen. Das sind die Verse 9 bis 13. Am vierten Tag waren die Himmelskörper dran, Sonne, Mond und Sterne, Verse 14 bis 18. Und auch hier kommt diese Ausdehnung, diese Feste, dieses Firmament wieder vor, von dem gesagt wird, dass Gott an ihr Sonne, Mond und Sterne befestigte. Am fünften Tag schuf Gott die Luft und die Wassertiere, Verse 20 bis 23. Und am sechsten Tag schuf er schließlich die Landtiere und am Ende den Menschen. Wir sind jetzt so in so einem Schnelldurchgang durch die 6 Schöpfungstage gegangen. Und dabei sehen wir 3 Dinge über die Schöpfung. Das Erste, was wir sehen, ist, die Schöpfung gehört Gott. Vor einigen Jahrzehnten gab es in Deutschland ein recht bekanntes politisches Plakat mit dem Titel: Wir haben diese Erde von unseren Kindern nur geliehen. Ich glaube, uns allen ist klar, was gemeint ist, und trotzdem ist der Titel nicht richtig. Denn wir haben diese Erde von Gott geliehen. Und das bedeutet für uns, dass wir diese Erde nicht bewusst ausplündern und zerstören dürfen. Ja, ich weiß, das ist heute teilweise ein sensibles und schwieriges Thema, weil viele auf der anderen Seite vom Pferd fallen und die Bewahrung der Welt zum wichtigsten Ziel überhaupt erklären. Dem sich alles unterordnen muss. Beides ist verkehrt, sowohl den Umweltschutz oder den Klimaschutz zum wichtigsten überhaupt zu erklären und andererseits diese Erde bewusst auszuplündern und zu zerstören. Als Christen muss uns klar sein, diese Erde gehört nicht uns, sondern sie gehört Gott. Und so sollen wir über die Schöpfung denken und so sollen wir mit ihr umgehen. Das Zweite, was wir sehen, ist,
Die Schöpfung ist auch heute unter Gottes Kontrolle. Gott hat nicht einfach diese Welt geschaffen und dann gedacht, oh, jetzt lasse ich mich mal überraschen, was hier so passiert.
Gottes Schöpfung bezieht sich zwar anfangs auf diese 6 Tage, aber Gott ist bis heute jede Sekunde mit seiner Schöpfung beschäftigt. Verse 11 und 12. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art.
Wir sehen hier, Gott hat die Schöpfung so angelegt, dass es weitergeht. Die Samen sorgen dafür, dass auch im nächsten Jahr Pflanzen wachsen.
Die Schöpfung ist nicht einfach wie so ein Betonklotz, den so ein moderner Künstler irgendwo in die Gegend stellt und dann ist das Kunst und dann steht das da für 50 Jahre oder für 100 Jahre, ohne dass es sich jemals ändert. In der Schöpfung gibt es Leben. In der Schöpfung gibt es Dinge, die sich verändern und sich bewegen unter der Herrschaft Gottes. In Vers 22 sagt Gott zu den Luft- und Wassertieren: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Ich weiß nicht, ob einige von euch die Jurassic Park Filmreihe kennen. Ja, da klonen einige Wissenschaftler Dinosaurier, sperren sie in einen Park. Das Problem ist, dann brechen diese Dinosaurier irgendwann aus und die Katastrophe ist da. Da schaffen Menschen etwas und verlieren die Kontrolle. Und das ist bei Gott völlig anders. Von Anfang an hat er die Lebewesen auf Fortpflanzung und Vermehrung angelegt und geplant. Kein Tier ist ihm zu stark, kein Tier zu schwer und zu gefährlich geraten. Er ist nicht nur der Schöpfer am Anfang, er bleibt auch der Schöpfer und Erhalter und der, der die Kontrolle hat bis heute. Diese Welt wird auch nicht den Hitzetod sterben, sondern Gott wird ihr ein Ende machen. Gott hat es alles unter Kontrolle. Er ist souverän über seine Schöpfung. Und das Dritte, was wir sehen, ist, die Schöpfung ist gut. Wie gesagt, das steht am Ende von jedem einzelnen Schöpfungstag. Aber auch das müssen wir uns heute immer wieder vergegenwärtigen. Denn immer wieder haben Menschen versucht, die gesehen haben, oh, in dieser Welt ist nicht alles gut, ist nicht alles richtig. Sie versucht zu überlegen, woher kommt denn das? Wo steckt denn das Böse drin? Und sie haben gesagt, naja, das Böse liegt daran, dass es so etwas wie die Schöpfung gibt, also so etwas wie Materie. Unser Inneres, unsere unsichtbaren Teile, unser Geist, das ist gut. Aber das Problem ist, dass wir einen Körper haben und dass es Materie gibt, davon müssen wir erlöst werden. Ja, zur Zeit des Neuen Testaments gab es Christen, die gesagt haben, auf keinen Fall dürft ihr die Schöpfung genießen, also Dinge wie gutes Essen oder ein schönes Fest oder sexuelle Gemeinschaft, all das darf man nicht genießen, haben diese Christen gesagt. Und Paulus wehrt sich in seinen Briefen ganz klar gegen so einen Gedanken. Er sagt, das Problem dieser Welt ist nicht die Schöpfung. Das Problem ist die Sünde. Und klar können Menschen die Schöpfung missbrauchen, ja, zum Beispiel dadurch, dass man sich betrinkt. Aber das Problem ist dann die Sünde, nicht das, was Gott geschaffen hat. Denn grundsätzlich ist die Schöpfung gut und wir dürfen sie genießen. Das sehen wir in diesem ersten Kapitel und das sehen wir dann durch die gesamte Bibel. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn wir es mit Danksagung empfangen. Und später im selben Brief fügt er hinzu, dass Gott uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Und wenn wir schon dafür reden, dass wir die Schöpfung genießen sollen und dürfen, sind wir schon direkt bei der nächsten Frage und unserem dritten Punkt, nämlich die Frage, für wen schuf Gott? Wir haben gesehen, die Schöpfung ist gut und sie ist für uns gut. Und warum ist das so? Es ist so, weil Gott diese Welt für uns Menschen geschaffen hat. Der ganze Bericht über die Schöpfung ist nicht einfach ein Bericht der uns stumpf aufzählt, was halt Tag für Tag so passiert ist. Wenn man heute irgendwie naturwissenschaftliche Studien macht oder so, dann wird das mitprotokolliert und schreibt man, ja, erster Versuch, zweiter Versuch, dann ist das und das und das und das passiert. So darf man den Schöpfungsbericht nicht lesen. Sondern deutlich wird, alles, was geschaffen wird an diesen 6 Tagen, das bereitet auf die Erschaffung von uns Menschen vor. Und ich möchte mit euch noch ein letztes Mal durch dieses Kapitel fliegen und euch das zeigen. In Vers 2 zum Beispiel lesen wir, und die Erde war wüst und leer, damals am Anfang. Auf Hebräisch sind das übrigens Worte, die ihr womöglich kennt. Da steht nämlich, die Erde war Tohu Wabohu. Und diese Wörter, Tohu Wabohu, die beschreiben nicht einfach, dass die Bibel eben wüst und leer war, dass die Erde eben wüst und leer war, sondern es geht darum, dass die Erde damals für die Menschen unbewohnbar war. Das heißen diese Wörter. Man kann da keinen Menschen reinsetzen, das funktioniert nicht. Und deswegen schuf Gott am 3. Tag zuerst das Trockene, damit es einen Ort gibt, wo die Menschen wohnen können. Und ebenfalls am 3. Tag schafft Gott dann die Pflanzen und es wird ganz stark betont, dass diese Pflanzen Früchte tragen. In Vers 11 lesen wir von fruchttragenden Bäumen und Früchten. In Vers 12 lesen wir von Bäumen, die Früchte bringen. Warum steht das hier so ausführlich? Es steht hier nicht, und dann gab es noch die Eiche und die Buche und noch den Baum und noch den Strauch und so weiter, sondern es ist nur die Rede von Bäumen, die Früchte bringen. Und der Grund ist ganz einfach, weil Menschen sich davon ernähren sollen. Vers 29, und Gott sprach, siehe, ich habe euch Menschen alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Am 4. Tag spricht Gott nicht einfach von Sonne und Mond. Könnte er ja auch machen. Ja, und dann schuf Gott Sonne und Mond. Sondern dort steht, es gibt 2 Lichter zur Beherrschung des Tages und der Nacht, Vers 17. Und in Vers 15 lesen wir, dass diese Lichter da sind als Zeichen zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und die Frage ist, für wen bestimmen sie die Zeiten? Die Tiere können mit Zeiten nichts anfangen. Gott steht über der Zeit und braucht sowas nicht. Aber wir Menschen orientieren unsere Zeit an Sonne und Mond. Ja, einen Tag dauert es, bis die Sonne wieder ungefähr am selben Ort steht. Ein Monat dauert es, bis wieder Vollmond ist. Ein Jahr dauert es, bis die Sonne wieder gleich hoch über den Horizont steigt. Am 5. und 6. Tag schuf Gott die Tiere in der Luft, im Wasser und auf der Erde. Und auch sie sind auf den Menschen ausgerichtet. Denn der Mensch hat den Auftrag, über alle diese Tiere in Gottes Auftrag zu herrschen. Vers 26 in der 2. Hälfte lesen wir, die Menschen sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und nachdem alles in dieser Schöpfung vorbereitet ist für den Menschen, gipfelt der Bericht in der Erschaffung des Menschen. Und selbst heute in unserer nur noch recht wenig vom Christentum geprägten Zeit nennt man den Menschen noch von Zeit zu Zeit die Krone der Schöpfung. Manchmal macht man das ironisch, aber wie auch immer, der Ausdruck ist völlig richtig. David singt später in Psalm 8 über die Erschaffung des Menschen: Gott, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du den Menschen gekrönt. Wir sind die einzigen Geschöpfe auf dieser Erde, die in der Lage sind, mit Gott in eine Beziehung zu treten, mit Gott zu kommunizieren, in seinem Auftrag Verwaltungsaufgaben hier auf der Erde zu übernehmen. Die Erde beschreibt das mit den Worten, die Bibel beschreibt das mit den Worten, dass wir in Gottes Bild geschaffen wurden. Für wen schuf Gott? Und die Antwort ist, für uns Menschen. Aber das ist nur die halbe Antwort. Ich könnte auch sagen, es ist nur die vorletzte Antwort. Denn es gibt noch eine bessere Antwort auf diese Frage. Für wen schuf Gott? Gott schuf für Gott. Ligon Duncan ist ein bekannter reformierter Pastor aus den USA mit Doktortitel. Ursprünglich Pastor einer riesigen Gemeinde, jetzt ist er Rektor von einem großen theologischen Seminar. Man könnte sagen, theologisch hat er es richtig drauf. Vor einigen Jahren erzählt er folgende Geschichte. Seine beiden Kinder, Tochter war damals vielleicht 5 und der Sohn war 3, die haben sich gestritten. Und so richtig hat er nicht mitgekriegt, worum der Streit ging, bis sein Sohn dann ganz empört zu ihm kam und er merkte, es geht um einen Roller. Es ging nicht um die Frage, wer den Roller jetzt von den beiden fahren darf, sondern es ging um die wichtige Frage, warum Gott diesen Roller erschaffen hat. Und sein Sohn fragte ihn also ganz ernst, Papa, warum hat Gott diesen Roller gemacht? Das war die Frage, mit seiner Schwester diskutiert hat. Und er wollte jetzt, dass der Papa diese Streitfrage jetzt wirklich mal klärt. Der Theologe dachte mal kurz nach und sagte dann, ja, also wahrscheinlich, damit so kleine Jungs wie du mal so ein bisschen Spaß haben können. Mein 3-jähriger Sohn schaute ihn nur ganz empört an und sagte, falsch, Papa. Er hat ihn zu seiner eigenen Ehre gemacht. Der Papa war sprachlos, denn genau das hatte er ihm am Tag vorher beigebracht. Ja, die ersten 3 Fragen des Westminster Kinderkatechismus lauten nämlich, wer hat dich gemacht? Antwort Gott. Was hat Gott noch gemacht? Antwort alles. Wozu hat Gott alles gemacht? Antwort zu seiner eigenen Ehre. Und das ist tatsächlich der ultimative Grund, warum Gott alles gemacht hat. David singt in Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit oder die Ehre Gottes. Wir haben eben schon gesehen, dass Gott diese Schöpfung nicht braucht. Er hat schon alles. Seit aller Ewigkeit ist er als der dreieinige Gott vollständig glücklich, in sich selbst und mit sich selbst. Gott braucht diese Schöpfung nun wirklich nicht. Und trotzdem schafft er sie zu seiner eigenen Ehre, um sie zu genießen. Wie genau das zusammenpasst, dass er die Schöpfung einerseits nicht braucht, andererseits sie genießt, das ist wahrscheinlich zu hoch für uns. C.S. Lewis meinte einmal, dass Gottes Liebe einfach übergeflossen sei in die Schöpfung hinein. Ich denke, dass das Bild uns helfen kann, aber die Bibel sagt es uns nicht genau. Aber was wir sehen, ist, dass alle 3 Personen dieses perfekt glücklichen Gottes im Schöpfungshandeln involviert waren. Ja, Gott, der Vater, war die zentrale Person der Schöpfung. Aber schon in Vers 2 lesen wir, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da haben wir den Heiligen Geist. Und von Jesus Christus, dem Sohn, erfahren wir aus dem Neuen Testament, dass er ebenfalls dabei war. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, denn in Jesus Christus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn, also durch Jesus Christus und für Jesus Christus geschaffen worden, Kolosser 1, Vers 16. Und später, bevor Gott dann uns Menschen als die Krone der Schöpfung erschafft, da lesen wir tatsächlich von einem Gespräch innerhalb der Dreieinigkeit. Vers 26, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Gerade im Alten Testament ist es eine der wenigen Stellen, wo wir einen kleinen Einblick bekommen in das Innere des dreieinigen Gottes. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Wir Menschen sind nur die zweitwichtigsten Personen, um die es bei der Schöpfung geht. Zentral steht Gott. Mit ihm beginnt dieses Kapitel, am Anfang schuf Gott und mit ihm endet dieses Kapitel und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Er ist der Ursprung aller Dinge. Er ist der Schöpfer aller Dinge und er ist das Ziel aller Dinge. Und so kann Paulus gar nicht anders, als am Ende des 11. Kapitels des Römerbriefs zu jubeln, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.